Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters. Ist das nicht herrlich, dieses Meeresrauschen? Und nein, ich bin nicht in der schönsten Stadt Deutschlands und der Welt in Essen, sondern ich grüße euch heute von der wunderbaren Nordseeinsel Borkum und damit herzlich willkommen zu Folge 22 des Podcasts Berufsjugendlich. Mein Name ist Jendrik und wir machen das in dieser Folge per Sprachnachrichten. Und Anna, ich werde dich gleich fragen, was denn eigentlich in dieser Woche bei dir los war und damit auch an dich übergeben und würde sagen, du meldest dich einfach nach dem Interview mit unserem Gast heute mal bei mir und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich bin gerade auf Borkum, hatte ich gesagt. Wir haben hier unsere Bundesmitarbeitendentagung vom CVJM Westbund und sind hier mit über 500 Menschen und reden über die Perspektive, sind hier 5 Tage gemeinsam mit verschiedenen Inspirationssessions, mit Träumeräumen und so weiter. Da habe ich total Bock drauf. In der letzten Woche standen noch viele Gremien an. Jugendpolitischer Ausschuss ist bei uns immer ganz wichtig. Aber jetzt hier auf der Insel zu sein und sich mal inhaltlich wirklich mit der Arbeit zu beschäftigen, mit Menschen von der Basis zu sprechen, das macht total viel Spaß. Und ich versuche natürlich auch, das Thema Jugendpolitik hier entsprechend einzubringen. Und das wird uns ja in dieser Folge heute auch beschäftigen. Wir steigen aber ein, wie immer. Anna, was war eigentlich los bei dir?
Hallo und herzlich willkommen auch von mir, Jendrik. Liebe Grüße ans Meer. Hier bei mir ist es schon dunkel. Boah, ich würde jetzt so gerne auch am Meer sitzen und das Rauschen des Wassers hören. Ja, wie ihr schon feststellt, es wird heute eine besondere Folge, denn ich bin nicht auf Borkum, ich sitze in Berlin. Ja, heute ist Freitag, der 1.11. In NRW ist Feiertag. In Brandenburg ist Brückentag. Ich arbeite hauptsächlich für NRW und Brandenburg. Aber in Berlin ist natürlich weder Brückentag noch Feiertag. Insofern ist es für mich ein ganz normaler Tag und ich bin nicht mal am Meer. Naja, bei mir ist auch echt total viel los, auch wenn ich nicht auf Borkum und unterwegs bin. Ich war viel unterwegs, würde aber erstmal gerne über was sprechen, was mich sehr glücklich gemacht hat seit unserer letzten Folge, denn ihr habt uns ganz viele tolle Rückmeldungen zu unserer, naja, etwas schwankigen, bunten Folge aus Geschichte, Gossip und Sozialforschung gegeben. Wir hatten Spaß, ihr wohl auch. Das freut mich sehr. Wir haben da verschiedene Themen angesprochen, aus denen wir gerne neue Folgen machen wollen würden. Unter anderem zur Frage, wie es zum historischen Bruch zwischen deutscher Sportjugend und deutschem Bundesjugendring kam. Zusammen vertreten diese beiden Verbände rund 15 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Und sie haben ganz schön viel gemein, aber sie trennt doch so einiges, was ich jetzt feststellen durfte. Denn ich war vergangenes Wochenende zum ersten Mal als Delegierte bei der Vollversammlung der Deutschen Sportjugend, die alle 2 Jahre stattfindet. Und ich finde es schon auch krass, wie unterschiedlich die Tagungskulturen und das Demokratieverständnis von Deutschem Bundesjugendring und Deutscher Sportjugend sind. Ich meine, das sind riesige Dachverbände von Jugendorganisationen und haben einen gemeinsamen Ursprung, wie wir ja in der letzten Folge genannt haben. Aber es war ganz, ganz aufregend. Ich habe sehr viel gelernt und ich kündige jetzt schon mal an. Ja, wir werden bald ausführlicher über diesen historischen Bruch reden. Habt aber noch ein bisschen Geduld mit uns. Wir gratulieren jetzt aber schon mal dem neu bzw. wiedergewählten Vorstand der DSJ. Herzlichen Glückwunsch. Das Oberthema der heutigen Folge wurde uns seit unserem Start im Januar, das ist jetzt auch schon echt lange her, vermutlich am häufigsten vorgeschlagen. Ist es gesamtgesellschaftlich relevant oder nur ein Bubble-Thema, habe ich mich gefragt. Naja, also nach den vergangenen Monaten, wo alle über Jugend und Teilhabe, demokratische Teilhabe, politische Bildung junger Menschen sprechen, dachte ich mir, ja, es ist sehr relevant für aktuelle Fragen. Und nein, es geht nicht um unsere geliebte Jugendverbandsarbeit, sondern um Kinder- und Jugendparlamente. Reicht da eine Folge? Nein, definitiv nicht. Wir wagen mal heute eine erste Annäherung, denn es findet am 9. und 10. November das Bundesvernetzungstreffen der Kinder- und Jugendparlamente in Bielefeld statt, bei der sogar der Staatssekretär aus dem Bundesfamilienministerium, der parlamentarische Staatssekretär Sven Lehmann, zu Gast sein wird. Insofern, das ist schon eine ganz schön relevante Sache und ich glaube, da kommen weit über 100 junge Menschen, die sich in Kinder- und Jugendparlamenten, Kinder- und Jugendgremien engagieren. Und deshalb lass uns mal direkt reingehen. Von was reden wir, wenn wir über Kinder- und Jugendparlamente reden? Kinder- und Jugendparlamente sind so etwa seit den 1980er Jahren ein Format der institutionalisierten und, das ist auch zu diskutieren, repräsentativen Kinder- und Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene, also in Städten, in Gemeinden, aber es gibt auch Jugendparlamente auf Kreisebene. Kinder- und Jugendparlamente ist ein Dachbegriff. Da gibt es auch keine Einigkeit darüber, was da jetzt wirklich so reinfällt. Manche sagen, ja, das sind streng genommen nur parlamentarische Formen, aber es gibt Jugendgemeinderäte, Kinder- und Jugendbeiräte, Jugendstadträte, Jugendforen, Jugendvertretungen, ganz viele andere institutionelle Gremien oder institutionalisierte Gremien, die können diesem Status von Kinder- und Jugendparlamenten entsprechen. Man nutzt es häufig deshalb als Sammelbegriff. Ich sage ganz häufig Kinder- und Jugendgremien. In Bayern sagt man Kinder- und Jugendvertretungen. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Jugendverbänden. Es geht um eine Art von Selbstvertretung und nicht um eine Interessenvertretung. Dabei ist auch klar, kein Kinder- und Jugendgremium ist wie das andere. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, weshalb sie ins Leben gerufen oder gegründet werden. Sie haben unterschiedliche Altersspannen, Mitgliederzahlen, Budgets, Zusammensetzung bezüglich ihrer Diversität und so weiter und so fort. Das macht es auch so schwierig, diesen Begriff zu nutzen, weil wir, wenn wir über Kinder- und Jugendparlamente oder Kinder- und Jugendgremien sprechen, manchmal einfach ganz unterschiedliche Dinge meinen, weil wir unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben. Konstitutiv für Kinder- und Jugendgremien ist ganz häufig ihre Nähe zu politisch-parlamentarischen Strukturen und Gremien Erwachsener. Da liegt vielleicht auch schon ein bisschen der Hase im Pfeffer. Sie sind repräsentativ, sagen sie von sich selbst. Da werden natürlich dann auch häufig Fragen rangestellt. Was bedeutet Repräsentativität? Heißt es, dass es genau die Zusammensetzung von Kindern und Jugendlichen an einem Ort eins zu eins widerspiegeln soll? Ich würde mal sagen, na ja, das erwarten wir. Würden wir erwarten von Erwachsenengremien, aber dieser Maßstab wird da auch gar nicht rangesetzt. Mitglieder werden meistens durch Wahlen oder Delegationen gewonnen. Ihr merkt schon hier so ein bisschen meine Einschränkung, wieso in der Regel und meist und weil es eben diesen Dachbegriff gibt der Kinder- und Jugendgremien, der Kinder- und Jugendparlamente seit den 80er Jahren und gerade einfach überall diese parlamentarischen oder auch teilweise pseudoparlamentarischen Formen von Jugendbeteiligung aus dem Boden sprießen und es sehr, sehr, sehr gute Kinder- und Jugendgremien gibt und Kinder- und Jugendparlamente, aber auch welche, wo ich fragen würde, ist das denn genau das, was wir eigentlich mit guter Kinder- und Jugendbeteiligung meinen? Aber darüber reden wir noch. 2018 haben Waldemar Stange und Roland Roth mal durchgezählt. Da gab es rund 520 Kinder- und Jugendparlamente und circa 300 Jugendforen als etwas offenere Formen. Es sind vermutlich inzwischen echt einige mehr, auch weil das Thema Jugendbeteiligung durch Jugendgremien irgendwie im Trend zu sein scheint. Es gibt aus meiner Sicht auch Unterschiede in West und Ost, die viel mit der Struktur von Zivilgesellschaft zu tun haben. Ich war vergangene Woche beim Vernetzungstreffen der Fach- und Servicestellen der Länder für Kinder- und Jugendbeteiligung oder in den Bundesländern. Und da habe ich mich auch mit ganz tollen KollegInnen aus der ganzen Bundesrepublik unterhalten, die einen sehr guten fachlichen Blick darauf haben. Und wir haben das sehr kontrovers auch diskutiert. Was bedeuten Kinder- und Jugendparlamente an Orten, die so eine ganz starke zivilgesellschaftliche Struktur haben? Also zum Beispiel im Westen, wo es sehr viele Vereine gibt, wo Jugendverbände auch noch so stark sind, Jugendringe stark sind. Was bedeuten sie wiederum im Osten, wo zivilgesellschaftliches Engagement auch ein bisschen anders funktioniert? Insofern, ihr merkt, ich schränke mich immer wieder ein, aber es ist ein Thema, das mir total am Herzen liegt, weil ich glaube, wir müssen darüber sprechen, was es bedeutet, wenn junge Menschen sich für den Ort, an dem sie leben, nämlich die Kommune, engagieren und wie wichtig das ist für eine starke Demokratie. In keinem Bundesland ist die Einrichtung von Kindern- und Jugendgremien übrigens Pflichtaufgabe, im Gegensatz zur Förderung von Jugendarbeit nach Paragraph 11 im SGB 8. Aber Kinder- und Jugendbeteiligung kann auch kommunale Pflichtaufgabe sein in den Kommunalordnungen, ne? Also jedes Bundesland hat für die Kommunen im Bundesland eine eigene Kommunal- oder Gemeindeordnung, Gemeindeverfassung und kann darin festlegen, wie und ob die Gemeinde die Kommune beteiligen soll. Und es gibt fünf Bundesländer, glaube ich, gerade, die eine sogenannte Muss-Bestimmung haben: Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Rheinland-Pfalz mit Einschränkungen und Hamburg. Bei denen steht sozusagen in der Kommunalordnung drin, ihr müsst beteiligen. Ihr müsst Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden Angelegenheiten beteiligen. Das ist eine viel höhere Verbindlichkeit als die UN-Kinderrechtskonvention, in der das auch schon so drin steht. Aber naja, auf die sich zu berufen, ist immer noch ein bisschen heikel, würde ich sagen. Deshalb sind Kinder- und Jugendgremien auch ganz unterschiedlich gefördert. Kommunen müssen sie nicht fördern, sie müssen sie nicht verpflichtend fördern. Und gerade wird auch in Fachkreisen ziemlich heftig diskutiert, wie und ob Kinder- und Jugendgremien, Jugendparlamente im Sinne des 8. Sozialgesetzbuchs denn förderfähig wären. Aber sorry, Leute, auf diese Pflichtdebatte oder auf diese Debatte, die ist ein bisschen für Nerds. Auf die verzichte ich an dieser Stelle. Ruft mich an. Das ist ein Spezialthema, über das wir vielleicht noch mal an anderer Stelle sprechen sollten. Viel entscheidender ist nämlich aus meiner Sicht, Kinder- und Jugendparlamente sind häufig in kommunaler Trägerschaft. Also sie sind bei der Kommunalverwaltung angesiedelt, zum Beispiel bei der Jugendförderung und nicht bei sogenannten freien Trägern der Jugendhilfe. Ist aus unterschiedlichen Gründen problematisch. Zu fragen ist häufig, sind diese jungen Menschen in diesen Jugendparlamenten dann der verlängerte Arm des Bürgermeisters? Und was bedeutet das eigentlich, wenn der Bürgermeister in Zukunft von der AfD kommen sollte? Und wie nah müssen Kinder und Jugendliche an einem Verwaltungsgeschehen sein, wenn es doch auch darum geht, jugendgerechte Mittel der Jugendbeteiligung zu finden. Großes Thema. Jendrik und ich werden uns dazu noch mal in Ruhe austauschen. Inzwischen haben sich übrigens auch Dachverbände als Interessens- und Arbeitsgemeinschaften von kommunalen Kinder- und Jugendgremien gebildet und gegründet. Das heißt, dort, wo es mehrere Kinder- und Jugendparlamente gibt, gab es irgendwann auch mal von der einen oder anderen Stelle eine Initiative zu sagen, sollten wir uns nicht zusammenschließen? Gemeinsam können wir auch Anliegen auf Landesebene umsetzen. Aber ihr Status, ihre Aufgaben und die Anbindung an andere Strukturen der Jugendarbeit sind auch bei diesen Dachverbänden oder Landesarbeitsgemeinschaften sehr unterschiedlich. Was sie alle vereint ist, und darum formuliere ich das auch sehr gerne sehr positiv, Vernetzung, Qualifizierung, Begleitung durch Fachkräfte und vor allem, sie wollen wirklich was in der Politik und in der Gesellschaft aus der Sicht junger Menschen selbst verändern. Wie gesagt, bald findet dieses Bundesvernetzungstreffen statt und es werden über 100 junge Menschen aus ganz Deutschland in Bielefeld erwartet. Ich folge ganz vielen dieser Dachverbände auch auf Instagram. Und wenn jetzt jemand zuhört von einem Kinder- und Jugendparlament, dem ich noch nicht folge, folgt mir. Ich folge auf jeden Fall zurück, weil ich es total spannend finde. Vor ein paar Wochen wurde ganz neu der Dachverband in Niedersachsen gegründet. Der Dachverband in Hessen hat vergangene Woche von der zuständigen Landesministerin eine Fördersumme von 8.000 € erhalten. In Klammern 8.000 €. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Das reicht auch nicht, um hauptberufliches Personal zu beschäftigen. Aber ich freue mich erstmal, dass es möglich ist. Und auch in anderen Bundesländern gibt es Pläne, die Vernetzung von Kindern und Jugendgremien zu institutionalisieren. Ich will ja schon noch mal betonen, das kommt ganz häufig von Menschen, die eh schon ehrenamtlich sehr, sehr, sehr viel machen. Wir haben in der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit durchaus auch prekäre hauptberufliche Strukturen, aber Kinder- und Jugendparlamente, wenn die begleitet werden von einer Begleitkraft auf kommunaler Ebene, zum Beispiel im Jugendamt, dann sind das ein paar Stunden die Woche. Aber eigentlich, naja, es sind auch junge Menschen. Nicht nur, dass diese Begleitkräfte eine hohe Übersetzungsleistung erbringen müssen, Verwaltungsdeutsch, Awaksisch in Jugendlich, sondern das sind auch junge Menschen, die pädagogische Begleitung brauchen. Also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Warum sollte uns denn jetzt dieser ganze Krempel als jugendpolitischer Podcast interessieren? Naja, also die Shell-Studie, über die wir auch schon gesprochen haben, hat es eindeutig gezeigt. Junge Menschen interessieren sich mehrheitlich für Politik. Aber sie haben auch Ängste beziehungsweise fragen sich, wo ihr Gestaltungsspielraum in einer immer komplexer werdenden Welt ist. Und als Mensch in der Jugendarbeit und in der Jugendverbandsarbeit mit dieser langen Geschichte, 75 Jahre, da rufen wir immer nach mehr Beteiligung und das auch richtig. Aber es gibt ein ganz schön spannungsreiches Verhältnis zwischen Jugendverbänden und Jugendgremien. Und ich möchte zumindest mal mit diesem ersten Aufschlag dieser Folge ein paar Dinge in Frage stellen. Das wird nicht reichen, in der kurzen Zeit zu diskutieren. Und ohne Jendrik will ich das eigentlich auch nicht so richtig diskutieren. Aber vielleicht melde ich mich nachher einfach nochmal bei ihm und zeichne das nochmal auf. Wir haben uns entschieden, jemanden einzuladen für unser Interview, der für Kinder- und Jugendgremien brennt und mit seinen KollegInnen im Vorstand nicht nur innerhalb Bayerns, sondern auch weit darüber hinaus für die Vernetzung von Kinder- und Jugendparlamenten sehr, sehr aktiv ist. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Aaron Gabriel, Mitglied im Landesvorstand des Dachverbandes der Bayerischen Jugendvertretungen. Hallo Aaron, schön, dass du da bist.
Grüß dich. Hey.
Du bist gerade aus Istanbul zugeschaltet, ich aus Berlin. Ich hoffe, die Leitung hält in die Ferne, weil wir haben ganz schön viel zu besprechen. Und ich würde sagen, ich lege jetzt auch mal direkt los. Aaron, wir kennen uns schon eine Weile, aber witzig, wir haben noch nie drüber gesprochen. Wo, wann und warum bist du eigentlich Mitglied in einem Kinder- und Jugendgremium geworden?
Ja, das stimmt. Wir kennen uns ja hauptsächlich irgendwie von meiner Landesebene aus. Ich selbst komme aus dem Jugendparlament Ingolstadt. Ursprünglich. Wir haben damals irgendwie bei Corona-Zeiten, und was ganz interessant ist, eigentlich begonnen, dieses Jugendparlament aufzubauen. Und dann hatten wir irgendwie auch dadurch, dass die Kommunalwahlen erst durchgelaufen sind, irgendwie eine günstige Chance, Jugendbeteiligung in Ingolstadt voranzutreiben und hatten dann eben ja die Möglichkeit, dass 2021 das erste Mal ein Jugendparlament in Ingolstadt gewählt wurde. Und da hatte ich dann das Glück, auch mit reingewählt zu werden, war dann da im Vorstand als Schriftführer, also habe mich hauptsächlich um die Protokolle gekümmert und war dann im, genau, war im Vorstand dann von 21 bis 23 und dann ging es schon weiter auf die Landesebene.
Seit wann gibt es die Landesebene, diesem Dachverband, dem du vorstehst?
Wir haben den gegründet 2022, also ich war praktisch noch kurz im Jugendparlament. Und dadurch, dass aber bei uns ein bisschen diese Vernetzungsinitiative entstanden ist, hat sich das dann irgendwie angeboten, dass ich dann auch durchs Studium eigentlich nicht mehr in Ingolstadt war, da dann auch nicht nochmal mit in Ingolstadt anzutreten.
Jetzt gibt es ja in Bayern auch eine sehr vielfältige Landschaft hinsichtlich der Jugendverbände und Jugendringe. Was macht denn Kinder- und Jugendgremien wiederum aus deiner Sicht so attraktiv?
Ich glaube, das ist ganz individuell. Für mich war es, dass es die Möglichkeit gibt, dass man aus dem Jugendparlament einfach direkt Projekte von der Jugend heraus umsetzen kann und das einfach mit einer sehr, sehr guten Verbindung und Zusammenarbeit mit der Kommune. Also dadurch, dass ein Jugendparlament einfach direkt an der Kommune mit dranhängt, da angegliedert ist und die Betreuung eben auch direkt aus der Kommune kommt, hat man einfach einen kurzen Draht und ich konnte damals mit dem Kollegen ein cooles Projekt zum Thema Finanzen mal umsetzen, um so finanzielle Bildung ein bisschen voranzutreiben in unserer Kommune. Hatten dann so also einen Workshop organisiert. Und das hat einfach super gelaufen, weil wir die Räumlichkeiten auch super schnell bekommen haben. Und das irgendwie ganz gut funktioniert hat, dann zusammenzuarbeiten. Und was auch mein Argument immer ist, man lernt und lebt die Demokratie in dem Jugendparlament. Also du bist normalerweise ja auch reingewählt und hältst da dann auch ja deine ersten kleinen Debatten und Streitigkeiten etc. Das sind alles Dinge, die man da auch für später braucht und auch für später gerne lebt. Und deswegen, ja, finde ich, ist das ein super Argument dafür, dass jede Kommune auch mit dem Jugendparlament am Start sein sollte.
Sagst du, du kommst aus Ingolstadt? Ingolstadt gibt sozusagen 11.000 Mal. Also es gibt 11.000 Kommunen in Deutschland und dadurch auch 11.000 Möglichkeiten, mindestens kommunale Jugendbeteiligung zu denken. Und ich frage mich, ob es sich Politik und Verwaltung nicht manchmal ein bisschen zu leicht machen mit der Gründung von Kinder- und Jugendparlamenten und dadurch junge Mitglieder auch eher zur Scheinbeteiligung nutzen. Oder, das ist ja auch die Realität, nicht genügend in Jugendgremien investieren, dann, das wissen wir beide, ohne Geld und ohne Begleitkraft, ohne pädagogische Begleitung geht es ja auch nicht. Was ist dein Eindruck? Gibt es einen Hype um Jugendgremien gerade?
Also ich glaube, das Thema Jugendgremien, Jugendvertretung, Jugendparlamente, egal wie man es nennen möchte, hat auf jeden Fall immer mehr Bedeutung gewonnen. Also ja schon so, dass sowohl auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene, aber auch auf der Bundesebene super viel passiert ist in den letzten Jahren. Es Förderprojekte gibt, es immer mehr Dachverbände entstehen und auch mehr Servicestellen für Kinder- und Jugendbeteiligung entstehen, was alles ja genau unser Themenfeld ist. Also kommunale Jugendbeteiligung sind Jugendgremien ein Teil davon. Und deswegen glaube ich schon, also wenn man das Hype nennen kann, dass es auf jeden Fall immer mehr Interesse daran gibt, sich mit dem Thema kommunale Jugendbeteiligung auseinanderzusetzen. Und wir sind eben ein großer Teil auch davon. Und ich denke, deswegen profitieren wir auf jeden Fall auch zu dieser Richtung hin, dass man das Ganze in seiner eigenen Kommune stärken möchte.
Als Dachverband der bayerischen Jugendvertretungen, ich versuche mal Jugendparlamente zu verhindern, Jugendvertretungen, ist nur in Bayern so, wenn ich das richtig weiß.
Genau,
Nur, ja,
also wir
genau.
selbst heißen so, aber generell fast ist es auch zusammen. Also wir haben Jugendvertretung eben als Überwort genutzt, dadurch, dass es bei
Ja.
uns Jugendparlamente gibt, Jugendräte, Jugendkommission zum Beispiel, dass wir irgendwie einen guten Sammelbegriff für alle möglichen Wörter finden und das jetzt nicht irgendwie jemanden ausschließt oder jemanden nicht mit reinnimmt und deswegen eben so einen kleinen Oberbegriff gesucht haben.
Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass jeder was anderes meint mit diesen Begriffen. Was an euch besonders ist als Dachverband, ihr seid auch Mitglied im Bayerischen Jugendring, also dem
Ja.
Landesjugendring in Bayern, dem Zusammenschluss der Jugendverbände und der Kreisjugendringe, der Bezirks- und Kreisjugendringe, verzeihen. Das ist ja auch nicht überall so. Im Gegenteil, in Baden-Württemberg ist der Dachverband der Jugendgemeinderäte mal in den Landesjugendring eingetreten und dann wieder ausgetreten.
Ja.
Und auch sonst, das sage ich jetzt auch aus meiner verbandlichen Praxis, tun sich ja Jugendgremien und Jugendverbände irgendwie schwer miteinander. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Eine Idee schon, auch wenn, ja, ich glaube, ich da persönlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich glaube, generell kann man schon sagen, es gibt einfach noch so eine kritische Beäugung. Du musst wissen, unsere Verbandsstrukturen, auch wenn Jugendparlamente teilweise schon 30 Jahre alt sind, die Verbandsstrukturen sind wirklich nur, ja, teilweise wenige Jahre alt. Und dagegen oder daneben stehen viele ja Jugendverbände, die es eben schon sehr, sehr lange gibt, die etabliert sind und auch deren Arbeitsweise etabliert ist. Und ich glaube, dadurch ist schon immer so ein bisschen eine Sache von, okay, wie arbeiten jetzt eigentlich die Dachverbände und wie arbeiten auch wir dann auf Bundesebene zusammen? Als wir bei uns uns gegründet hatten, 2022, war genau die gleiche Frage da. Wie arbeiten wir eigentlich und wo, in welche Richtung wollen wir hin? Und das hat sich dann super angeboten, dass uns damals der Bayerische Jugendring gleich mit an die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, wir unterstützen euch bei diesem Aufbau und auch bei dieser Phase, um das erreichen zu wollen, wo ihr auch hin wollt. Und ich glaube, das hat bei uns zum Beispiel super gut funktioniert, ist aber generell, wenn das nicht so von Anfang an ist, immer ein Part, wo man auch sagen kann, okay, da muss man erstmal drauf aufeinander zugehen, anstatt eben das dann irgendwie parallel nebeneinander laufen zu lassen. Also ich glaube, das der ganz, ganz große Appell da, dass man da eben aufeinander zugeht, auch wenn es da auf jeden Fall, glaube ich, noch ganz viel Arbeit braucht.
Er braucht auf jeden Fall noch ganz viel Arbeit, weil, also ich bin deiner Meinung, es geht darum, aufeinander zuzugehen. Ich bin mir bei manchen Landesjugendringen aber nicht sicher, ob sie diesen Punkt verpasst haben. Also ob es jetzt irgendwie noch eine gute Möglichkeit gibt, wirklich aufeinander zuzugehen, weil schon auch vielleicht einfach so eine Konkurrenz, so eine ganz komische Konkurrenzsituation entstanden ist. Also mein Wunsch wäre das. Ich finde das in Bayern ein richtig, richtig gutes Beispiel, weil man eben auch sieht, ne, welche Schritte ihr da jeweils macht und was das auch für Aushandlungsprozesse sind. Ich
Voll.
seh das nicht überall gerade, weil da eben dann doch Konkurrenzsituationen erzeugt werden, entweder durch die Verbände und die Dachverbände selbst oder wiederum durch, oh, sorry, auch Politik, die versucht irgendwie die Verbände und die Jugendgremien gegeneinander auszuspielen. Ist ja auch ein
Ja, ich
Teil
muss
der
sagen,
kommunalen Realität.
bei uns hat es sich super angeboten. Also wir hatten damals noch keine Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung und auch die Akademien für Kinder- und Jugendparlamente waren erst so richtig im Start und eigentlich haben wir uns ein bisschen parallel aufgebaut. Und das war irgendwie so ein super Moment zu sagen, okay, wir schultern uns jetzt alle zusammen und nehmen uns irgendwie zusammen mit, dass wir eben diesen Weg zur Stärkung von Jugendvertretung in Bayern zusammen beschreiten können. Und das hat in dem Fall dann super geklappt. Ich glaube, die Chance verpasst hat man nie. Vielleicht ist es manchmal ein Timing, dass man sagt, okay, jetzt ist vielleicht ein bisschen das Timing verpasst worden. Aber ich glaube, zusammenarbeiten und aufeinander zugehen geht immer. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also, du hast es selbst gesagt, Jugendparlamente, Jugendvertretungen haben eine immer größere Relevanz, einfach weil das Thema super gepusht wird, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und deswegen glaube ich, kann man da jederzeit auch das Gespräch annehmen oder auch das Gespräch mal anfangen.
Und wir haben ja eine große Gemeinsamkeit in den Jugendverbänden und Jugendgremien. Wir lieben Satzungen und Geschäftsordnung. Wenn ich mir, ja, ist so. Wir sind ein
Das
bisschen
stimmt.
nerdisch an der Stelle. Wenn ich mir deine und eure Aktivitäten im Dachverband, aber auch auf Bundesebene, zum Beispiel in der Bundeskonferenz der Jugendgremien so anschaue, Dann fällt mir auf, wie wichtig euch auch formale Fragen sind. Satzungen,
Ja.
Geschäftsordnungen, Anträge und so weiter. Und ganz ehrlich, ich frage mich das ja häufig genug, auch bei Jugendverbänden, bei mir selber ja auch. Was genau macht euch denn an diesem formalen Kram so viel Spaß? Und was ziehst du denn auch persönlich aus diesem Engagement?
Also ich glaube, ich muss es separieren. Mein Engagement ziehe ich jetzt nicht hauptsächlich daraus, dass ich Satzungen gestalten kann,
Bitte was?
aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Teil. Also deswegen glaube ich auch ganz viele andere Verbände so. Man braucht irgendwie Spielregeln, wie man auch große Verbandsstrukturen zusammenfallen kann. Bei uns sind es jetzt auf kommunaler Ebene 60 Jugendvertretungen, die im Dachverband zusammengeschlossen sind. Das heißt, man braucht irgendwie Spielregeln. Und die selbst brauchen auch Spielregeln, wie sie sich auf kommunaler Ebene beteiligen und wie sie auch Jugendlichen ermöglichen wollen, sich zu beteiligen. Also ein wichtiger Teil ist es schon, aber viel mehr Spaß macht eigentlich, das dann zu sehen, wie das in der Umsetzung ist. Also allein, dass die kommunalen Jugendvertretungen diese Wahlen machen, das heißt, man wird ja erst in Jugendvertretungen normalerweise oder in den meisten Fällen gewählt, wie sie dann Wahlkampf machen und wie alle Jugendlichen praktisch die Möglichkeit haben, dann über Social Media Werbung zu machen. Das ist eigentlich das Coole an dieser ganzen Arbeit. Also von mir jetzt auf Landesebene gesehen, zu sehen, wie man irgendwie die Jugendparlamente unterstützen kann und wie die dann wiederum sich auf kommunaler Ebene engagieren und Projekte umsetzen, was für mich einfach super cool ist, irgendwie voranzutreiben. Also wir hatten jetzt als Beispiel zum Beispiel zur Europawahl die Kampagne Ihr seid keine Flasche gewählt. Das war so eine Sticker-Kampagne, wo wir an alle Jugendvertretungen Boxen rausgeschickt haben, wo diese Sticker drauf waren. Und die konnten dann auch in ihrer Kommune praktisch Wahlaufrufe machen für Jugendliche, vor allem die, die eben jetzt das erste Mal wählen konnten, weil das die Wahlalterabsenkung auf 16 Jahre alt war und da eben explizit die Jugendlichen anzusprechen und zu sagen, hey, geht das erste Mal wählen? Und das in ganz Bayern mit allen Jugendvertretungen umzusetzen, war wirklich ein Moment, wo man sagt, okay, da hat man richtig Spaß zuzuschauen, dass es auch wirklich Veränderungen geben kann.
Während des Wahlalters 16 bei der Bayernwahl, würde
Genau.
ich sagen, ja noch leider in
Aber
weiter Ferne
auch
ist.
da waren wir als Verband oder auch als Jugendvertretung vor Ort ja ganz groß beim Unterschriftensammeln dabei, bei dem Volksbegehren, was wir hatten, World 16. Von dem her, auch da haben sich kommunale Jugendvertretungen dafür eingesetzt, dass wir das Wahlalter senken.
Ja. Ihr trefft euch am Wochenende in Bielefeld beim Bundesvernetzungstreffen der Kinder- und
Ja.
Jugendparlamente, aber es findet auch parallel die Bundeskonferenz der Dachverbände der Kinder- und Jugendgremien,
Beteiligungsgremien.
Beteiligungsgremien, siehst du, das ist schon der nächste Begriff, findet auch statt.
Ja.
Worum wird es denn da jeweils gehen, also in Bielefeld, aber auch bei eurer Bundeskonferenz? Was versprichst du dir davon?
Ich selbst bin leider nicht da, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ganz viele Kollegen aus der Bundeskonferenz auch mit in Bielefeld sind und einfach was mitgestalten. Also die Kollegen werden auf jeden Fall Workshops mitgestalten und haben auch bei der inhaltlichen Themensetzung auf jeden Fall mitgemacht. Bei der Bundeskonferenz tatsächlich dann Rheinland-Pfalz, wo wir zum Beispiel ein neues Mitglied aufnehmen. In Niedersachsen wurde jetzt im August ein neuer Dachverband gegründet. Das heißt, auch da wachsen die Verbandsstrukturen immer mehr. Und ich hoffe, dass wir die Themen cool aufnehmen können und dann eben auch noch ein paar Spotlight-Themen beleuchten werden, die uns Dachverbände beschäftigen, die wir dann eben versuchen, auf Bundesebene weiterzuspiegeln oder da auch untereinander eben weiterbringen zu können.
Ich bin und bleibe ganz gespannt. Ich bin total froh, dass wir einen guten Kontakt haben und
Ja.
dass man von euch vor allen Dingen auch immer was mitbekommt. Ich sehe, wie viel ehrenamtliches Engagement, viele von euch machen Ausbildung, studieren, arbeiten, ja in die Dachverbände, aber auch in das kommunale Engagement steckt. Deshalb dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und danke für dieses Interview. Wir bleiben in Kontakt und genau, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Bis dann.
Ja. Danke dir und danke, dass ich ein Teil von dieser Folge sein durfte.
Jendrik, ich komme gerade aus dem Interview mit Aaron. Das war total super. Ich mag es ja auch, dass wir manchmal so ein bisschen kontrovers diskutieren bzw. gegen den Strich bürsten. Aber ich würde auch, wenn du auf Borkum bist, gerne nochmal mit einem jugendpolitischen Blick auf Kinder- und Jugendgremien schauen. Und ich schicke dir jetzt einmal eine Sprachie, weil es ist auch schon spät. Und ja, also manche Leute machen ja auch lange Sprachies, die sind wie Podcasts. Ich gebe zu, als Jugendverbandlerin habe ich ganz lange mit Kinder- und Jugendgremien gefremdelt.
Ich muss aber auch sagen, das war zu einer Zeit, als Jugendringe viel stärker waren, Jugendverbände auf kommunaler Ebene breiter aufgestellt waren und Interessenvertretung junger Menschen eine super wichtige Rolle gespielt haben. Ja, aber auch, weil die Gesellschaft anders, vielleicht auch analoger funktioniert hat. Jetzt denke ich anders drüber. Ich bin grundsätzlich froh über jeden jungen Menschen, der sich für eine starke Demokratie einsetzt und von mir aus auch dafür neue Strukturen baut und Vereine gründet und in KiuPa geht, um irgendwas in der Politik vor Ort zu verändern. Weil das ist ja auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Und ich glaube, dass es halt zu vielfältigen Beteiligungslandschaften dazugehört, dass Jugendverbände, Jugendringe und Jugendgremien zusammenarbeiten. Also nur so kann es doch funktionieren. Was denkst du denn?
Ja, Anna, ich glaube auch, dass wir froh sein können über jede Person, die sich jugendpolitisch engagiert. Und an welcher Stelle das am Ende ist, sollte uns vielleicht gar nicht so richtig wichtig sein. Also über welches Gremium die Person das dann entsprechend macht. Ich frage mich ja, können Jugendverbände überhaupt auf kommunaler Ebene noch für Jugendpolitik begeistern? Und da habe ich manchmal so meinen Zweifel, auch aus der eigenen Erfahrung, aus eigenen Gesprächen, im eigenen Verband. Ich spreche mit vielen unserer Vereine. Es gibt ganz viele Themen, die total wichtig sind. Prävention sexualisierter Gewalt, das Thema Freizeiten, die Förderung von Ehrenamt, ganz viele Themen, die gerade oben aufliegen, die gemacht werden müssen von Hauptamtlichen oder von Ehrenamtlichen. Und dann noch zu sagen, boah, da kommt noch Jugendpolitik oder irgendwas Politisches, wo alleine der Begriff Politik ja erstmal damit verbunden wird, oft so meine Erfahrung, ah, ich muss jetzt irgendwie eine Partei eintreten oder so. Also ist total schwierig als Jugendverband vor Ort da Mitglieder zu gewinnen, die sich jugendpolitisch engagieren möchten. Und deswegen würde ich sagen, ob die das jetzt entsprechend in einem Gremium machen, in einem Jugendring oder in einem Jugendparlament oder einer anderen Sache, da kann man sicherlich drüber diskutieren, aber ich bin froh über jede Person, die sich überhaupt jugendpolitisch entsprechend engagiert.
Ja, du weißt ja, ich bin auch ein großer Fan kommunaler Jugendpolitik, aber ich sehe das wie du. Das ist bei Verbänden einfach nicht mehr so sexy. Und irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, dass es eine Art Boom von Publikationen, Rechtsgutachten, Qualitätsmerkmalen, Handreichungen, Praxishandbücher und so weiter zum Thema Kinder- und Jugendgremien gibt. Du weißt ja, ich habe es auch schon häufiger gesagt, ich selbst moderiere eine digitale Bildungsreihe für Begleitkräfte von Kinder- und Jugendparlamenten mit sehr vielfältigen Themen, mit tollen Gästen und vor allen Dingen, und das finde ich so spannend, mit sehr diversen TeilnehmerInnen, die in der kommunalen Verwaltung, aber auch bei freien Trägern der Jugendhilfe angestellt sind und mit sehr kleinen Stellenanteilen Kinder- und Jugendparlamente begleiten und betreuen. Und mir fällt dabei immer wieder auf, dass Fachkräfte, aber eben auch Politik und Verwaltung sich einfache Lösungen wünschen und am liebsten so skalierbare Konzepte, also 10-Punkte-Plan, wie man XY macht. Das klappt halt überhaupt nicht, wenn man von der Zielgruppe her denkt, nämlich von den Kindern und Jugendlichen. Und dabei, du hast es, also ich habe es im Interview mit Aaron auch gesagt, ne, es gibt 11.000, knapp 11.000 Kommunen in Deutschland, die sind super unterschiedlich. Und doch kommt immer wieder irgend so ein pfiffiger Bürgermeister, muss ich nicht gendern, um die Ecke und sagt, ich will jetzt ein Kinder- und Jugendparlament. Sein Anliegen in allen Ehren. Mich freut's ja, wenn jemand Jugendbeteiligung machen will. Aber hat der junge Menschen schon mal gefragt, ob die das auch wollen? Oder wirkt ein Kinder- und Jugendparlament, ein Kinder- und Jugendgremium einfach attraktiv, weil es aus der Sicht von Erwachsenen einfach deren Strukturen und Strategien kopiert? Ist halt null jugendgerecht und geht aus meiner Erfahrung leider auch total häufig schief. Deshalb, Jendrik, ich frage mich wirklich, wann ist denn ein Kinder- und Jugendparlament, ein gutes Kinder- und Jugendparlament.
Das ist eine spannende Frage, Anna. Und das Kinderhilfswerk, das Deutsche Kinderhilfswerk, hat dazu Qualitätsmerkmale entwickelt für eine starke Kinder- und Jugendparlamente. Sie haben dafür die Basis genommen der Studie von Professor Dr. Roland Roth und von Professor Dr. Waldemar Stange aus dem Jahr 2018. Und die haben insgesamt 20 Qualitätsmerkmale für starke Kinder- und Jugendparlamente entwickelt. 7 Kernmerkmale und 13 ergänzende. Ich beschränke mich vielleicht gerade mal auf die 7 Kernmerkmale am Anfang. Es braucht ein starkes Mandat und vor allem einen politischen Willen. Ja, das könnte ich jetzt auch schon direkt kommentieren. Politischer Wille ist ja dann wirklich immer gegeben, aber es sind ja erstmal Merkmale. Strukturelle Verankerung. Es muss irgendwo stehen, das Ding gibt es und das braucht es auch regelmäßig. Betreuende, unterstützende, moderierende und ermöglichende Fachkräfte, also eine hauptamtliche Begleitung, ein eigenes Budget und eigene Gestaltungsmöglichkeiten, Repräsentativität und Diversität, also im Sinne der Besetzung dieser Kinder- und Jugendparlamente. eine kooperative Haltung von Politik und Verwaltung und eine Selbstwirksamkeit oder Wirksamkeit und politischen Einfluss, damit das Ganze denn auch was bewirken kann. Und das, finde ich, bringt es sehr gut auf den Punkt. Wenn diese Punkte erfüllt sind, dann ist das ein starkes Kinder- oder Jugendparlament. Und wenn wir uns dann noch die ergänzenden Merkmale anschauen, dann stehen da auch Sachen drin wie eine Kultur der Anerkennung, eine Fehlerfreundlichkeit, haben wir immer wieder gesagt, an ganz vielen Themen, Fehlerfreundlichkeit oder auch eine Feedbackkultur, Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit, Kontinuität, also was ich eben sagte, eine Regelmäßigkeit. Und wenn das gegeben ist, dann sind das starke Kinder- und Jugendparlamente. Und das finde ich doch ganz spannend, wenn man auch selber mal auf so Parlamente schaut, anhand diesen Kriterien das Ganze mal einmal zu checken. Wir legen euch natürlich diesen Link in die Shownotes, aber auch noch einiges anderes, oder Anna?
Ja, wenn ich diese Qualitätsstandards so höre, denke ich mir, boah, ich habe jetzt schon wieder total viele Fragen. Das war sicher nicht unsere letzte Folge zu dem Thema, Jendrik. Danke, dass du dir das auf Borkum nochmal genauer angeschaut hast. Ja, lass uns auf jeden Fall jede Menge Linktipps in die Shownotes packen und nochmal in einer weiteren Folge draufschauen, weil jetzt haben wir da so einen schnellen Durchflug gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade unsere jugendverbandliche Community noch so einige Fragen hat. Naja, ja, danke, dass ich jetzt mich nochmal kurz nach im Interview bei dir melden durfte. Hab's noch ganz gut auf Borkum. Bis bald.
Wir kommen zu den News der Woche. In der letzten Folge haben wir euch dazu aufgerufen, uns eure Verbandsjubiläen zu melden und für uns eine kleine Grußkategorie zu schicken, die wir jetzt eingeführt haben. Und Melanie Tut hat sich direkt bei uns gemeldet. Sie ist nämlich die neu gewählte Vorsitzende der JEF, also der Jungen Europäischen FöderalistInnen. Das ist ein Jugendverband, der sich sozusagen als Anwalt der europäischen Idee versteht und vor allem die Verbreitung des europäischen Bewusstseins in der Gesellschaft und eben insbesondere unter Jugendlichen fördert. Und auch die JEF wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Happy Birthday! Hätte ich jetzt eine Gitarre hier auf Borkum, dann würde ich natürlich jetzt auch klimpern, aber die ganzen Musikinstrumente sind ein paar Häuser weiter. Und auch wie versprochen möchten wir hier ein bisschen aus der Gründungsgeschichte der JEF zitieren. Und zwar: Vom 2. bis 4. September 1949 kamen auf der Wachenburg bei Weinheim rund 40 junge Leute zusammen und gründeten den Bund Europäischer Jugend BEJ. Diese jungen Leute, die sich bei strahlendem Sonnenschein hoch über Weinheim versammelten, waren voller Tatendrang. Sie wollten aktiv die Einigung Europas voranbringen und waren zutiefst unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Erwachsenenorganisation der Föderalisten in Deutschland, die Europa-Union, arbeitete. Hey, liebe JEF, wir gratulieren von Herzen. Europa ist wichtiger denn je. Und wir weisen auch in dem Zusammenhang gerne auf eine aktuelle Petition der JEF hin zu Grenzschließungen der Bundesregierung. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wir möchten diese Kategorie im Podcast auch gerne weiterführen. Also meldet euch gerne bei uns unter berufsjugendlichpodcast@gmail.com oder natürlich auch jederzeit über unsere Instagram-Kanäle. @medien.politik.partizipation oder @erjendrik. Wir biegen jetzt in die allseits bekannte und vielleicht auch beliebte Schlusskurve ein und schauen mal, was liegt denn in den nächsten 2 Wochen an. Wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich noch auf Borkum bis Dienstag, den 6. November. Dann geht es, oder es ist der 5., ich komme schon ganz durcheinander, auf einer Nordseeinsel ticken die Uhren etwas anders. Und dann steht ein Tag frei an und dann gehen verschiedene Gremien los, verschiedene Vorstandssitzungen, Sitzungen zum Thema Antirassismus, ein Präsenz- und Projekttag, also ganz viele verschiedene Dinge, aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Bundesmitarbeitendentagung hier vom CVJM und lasse sie auch ein bisschen nachwirken, das kommt sowieso manchmal viel zu kurz, schöne Dinge auch nachwirken zu lassen und ich bin sehr gespannt, Anna, was steht denn bei dir an?
Ja, bei mir ist der November auch ganz schön voll. Stehen so mehrere Dinge an. Zum einen an dem Tag, an dem diese Podcast-Folge erscheint, bin ich beim Jugendtag der Sportjugend NRW in Dortmund und moderiere eine kleine, aber feine Podiumsrunde zum Thema, wie geht's eigentlich der Jugend so heute? Dann flitze ich direkt wieder rüber nach Berlin. Da findet der zweite bundesweite Gleichstellungstag statt. Da mache ich zusammen mit einer Kollegin aus Brandenburg einen Workshop zum Thema Mädchenbeteiligung. Die Woche drauf bin ich in Weimar, da war ich auch schon lange nicht mehr. Da geht es auch wieder um das Thema Mädchenbeteiligung bei meinen KollegInnen aus dem Thüringer Jugendministerium. Da freue ich mich auch schon sehr. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, dann fahre ich nach Niedersachsen und bin bei den KollegInnen in der Akademie in Loccum, Evangelische Akademie, ne? Und dann bin ich zu Gast beim Deutschen Jugendherbergswerk und deren Mitgliederversammlung. Und dann ist auch erst die Hälfte des Novembers rum. Unsere nächste Folge, liebe Menschen, kommt am 18. November, dann wieder im gewohnten Format, Jendrik und ich im Gespräch und nicht so aneinander vorbei. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr etwas aus dieser Folge mitnehmt, uns Sterne gebt, uns teilt, uns liked, uns empfiehlt und uns vor allen Dingen gewogen bleibt. Macht's ganz gut. Tschüssi.